Spoiler Alert. Der Erzähl-Podcast von Sagen und Mythen. Herzlich willkommen zu Troja Alert, dem Erzähl-Podcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und ich habe heute keinen Gesprächspartner. Das ist eine etwas besondere Folge, ein bisschen untypisch. Zum einen ist Daniel im Urlaub, aber das Thema, das ich heute angehe, ist auch gar nicht so sehr für so einen Dialog geeignet. Wahrscheinlich würde zwar durchaus mehr bei rumkommen, wenn Daniel seinen Senf auch noch dazugeben kann, aber es ist nicht so sehr eine Geschichte, die ich heute erzähle, sondern eher so ein bisschen Information. Und zwar möchte ich mir heute das System, wie die Wochentage und ihre Benennung entstanden sind, angucken. Da ist nämlich ganz viel Mythologie mit im Spiel. Da wurde ich die Tage drauf angesprochen von David, der hat mich da auf app.net zu befragt und oder ja, hat mir da so einen Hinweis gegeben und gefragt, ob ich da was drüber weiß. Und ich habe beschlossen, ich mache da jetzt einmal eine kurze Folge alleine drüber, in der ich einmal kurz so ein bisschen erzähle, was es damit auf sich hat. Dann haben wir das der Vollständigkeit halber einmal im Programm. Gut. Wochentage, was hat das mit Göttern zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht habt oder vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Die Namen unserer Tage sind tatsächlich von Götternamen abgeleitet. Und wie das alles zustande gekommen ist, das möchte ich jetzt kurz so ein bisschen schildern. Und zwar ist das folgendermaßen gelaufen. Die Idee einer 7-Tage-Woche oder überhaupt von so einer Woche, von so einer wiederkehrenden Zählung von den Tagen und eben in siebenfacher Form, also einer 7-Tage-Woche, die ist schon ziemlich alt, die stammt von den Babyloniern. Die haben das erstmalig so gemacht und eigentlich hat das der gesamte Kulturkreis da unten komplett übernommen und unter anderem haben es die Römer übernommen. Und die Römer, naja, das wissen wir ja, die haben das dann überall hingetragen, was Europa und den Nahen Osten angeht und die nordafrikanische Küste angeht. Und da es dann in Europa Fuß gefasst hat, haben es dann später im Kolonialzeitalter die Europäer wiederum überall hingetragen. Und das heißt, dass wir heute eigentlich ja, auch zumindest so im internationalen Verkehr überall diese 7-Tage-Woche verwenden und die ist eigentlich schon von den Babyloniern. So, und die haben das damals so gemacht, dass die den Tagen eben Namen gegeben haben und zwar bezogen auf Götter. Und von den Babyloniern stammt auch schon diese Idee, die Götter mit Sternbildern oder mit am Himmel sichtbaren Erscheinungen gleichzusetzen. Und das ist ja auch noch heute spürbar, ne? Wenn wir uns quasi unsere Planetennamen angucken, das sind Namen von römischen Göttern. Und diese Idee ist eben auch schon bei den Babyloniern vorhanden. So, und die haben gewissermaßen eben so eine Einteilung gemacht. Die haben angefangen, mit dem Tag zu zählen, der heute bei uns, so zumindest im Alltag, als der letzte Tag der Woche gehandelt wird, nämlich mit dem Sonntag, haben den der Sonne zugeordnet. Der zweite Tag war dem Mond zugeordnet. Der dritte Tag war dem Planeten Mars zugeordnet. Der vierte Tag dem Merkur. Der fünfte Tag dem Jupiter, der sechste der Venus und der siebte dem Saturn. So, und genau so haben das im Prinzip die Römer übernommen und haben das, haben eben ihre Götternamen und im Prinzip die Namen, die ich jetzt so genannt habe, ne, Venus, Saturn, Merkur und so weiter, das sind schon die römischen Namen. Ich habe jetzt die babylonischen gar nicht nachgeschlagen. So haben das die Römer übernommen und haben das im Prinzip genauso gezählt. Und ja, so ist es dann gewissermaßen das römisch-imperiale Wochentagssystem geworden. Und das haben wir eigentlich so bis heute, mal davon abgesehen, dass wir heute zu einem Alltag den Sonntag als den letzten Tag der Woche zählen. Aber also ich kenne das zumindest auch noch so aus so ganz christlichen Kontexten raus, dass da also viele, viele sehr gläubige Christen auch drauf bestehen, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist und ja, da so eine christliche Bedeutung nochmal hinein interpretieren. Aber ja, das ist einfach eine historische oder eine kulturhistorisch gewachsene Tatsache und hat mit Christentum und mit Jesus nichts zu tun und mit der Tatsache, dass er in der Nacht vom Sabbat zum Sonntag auferstanden ist, sondern es hat einfach was mit den Babyloniern zu tun. Gut, dann gehen wir sie jetzt auch der Reihenfolge nach durch und dann versuche ich da so ein bisschen zu erzählen, was für Götter da wie in den verschiedenen Varianten mit reinspielen. Bei den Römern, und von denen gehe ich jetzt aus, ich lasse jetzt die gesamte Vorgeschichte mit Babylonien und so weiter weg, sondern mache nur die Römer und nenne da jeweils die griechischen Analogien zu, weil wir diese Götter ja alle kennen, aber sie ja nie unter ihren römischen Namen, sondern unter ihren griechischen Namen verhandelt haben. Und das macht aber keinen Unterschied. Die Römer haben bis auf ganz wenige lokale Sagen sich einfach, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, einfach den griechischen Götterhimmel komplett übernommen. Und ja. Gut, wir fangen mit dem Sonntag an. Die Römer haben das Dies Solis genannt, also Tag der Sonne. Und ja, das ist bei uns heute dann eben auch weiterhin der Sonntag. Das war auch ein Tag, an dem, was die kultischen Handlungen angegangen sind, durchaus eben auch der Sonnengott Sol bei den Römern. Im Griechischen übrigens Helios, ein dem Apollo beigeordnetes Götterkonzept. Manchmal ist er das selber und manchmal ist es ein Sohn von ihm. Ich habe in der Folge zu Apoll auch so ein bisschen was dazu erzählt. Ja, da wurde eben dieser Sonnengott verehrt. Und auch bei den Germanen, also die, man kann sich das so vorstellen, die Römer haben überall so Äquivalenztabellen gewissermaßen gehabt. Welcher Gott bei euch entspricht denn eigentlich welchem Gott bei uns? Das geht ja in so polytheistischen Varianten ziemlich gut, dass man einfach sagt, so hier, ja, guck mal, ja, ihr habt einen Sonnengott, ja, wir auch, ja, ist der gleiche, wir nennen den nur unterschiedlich. Das war ein relativ einfaches Konzept, um in so einem Vielvölkerstaat, in so einem Vielvölkerimperium, das die Römer da hatten, für religiöse Toleranz zu sorgen. Bei den Germanen, da hieß der Sonnengott praktischerweise auch Sol. Das hat also schon mal gut gepasst. Da hat sich so eine indogermanische Sprachwurzel festgesetzt. Und ja, den haben die also dort verehrt. Ein Unterschied gibt es jedoch, also auch wenn der Name identisch ist. Sol ist ja bei den Römern ein Mann, entspricht dem griechischen Helios eben. Und Sol in der nordischen Mythologie ist eine Frau. Da ist die Sonne also weiblich und das merkt man auch heute noch am deutschen Wort Sonne. Das ist ja weiblich bei uns, während das in den romanischen Sprachen, also die stärker dem Lateinischen entlehnt sind als das Deutsche, ist das Wort für Sonne in der Regel männlich. Also zum Beispiel im Spanischen ist das El Sol. Ja, ich erzähle ein bisschen was zu der germanischen Sol ein bisschen. Das ist in der Wikipedia steht, sie wird den Asen zugerechnet. Außer in der Wikipedia habe ich das nirgendwo gefunden. Und das passt eigentlich auch nicht so wirklich, weil sie ist die Tochter eines Riesen. Und das haben wir ja in der Folge zu dem germanischen Schöpfungsmythos ziemlich umfänglich besprochen, dass die Riesen sozusagen so eine Vorgängerreligion zu der Religion, die wir dann eben so mit den Asen und Wanen und so weiter kennen, zu sein scheint. Offensichtlich ist dieser Sonnengott etwas, was so stark war, dass sich der entweder einfach so durchgesetzt hat oder sich mit dem Sonnengott, den dann quasi die einwandernden Germanen, die dann Odin und so weiter mitgebracht haben, verdrängt hat oder sich so stark mit dem vermischt hat, dass da nichts mehr übrig geblieben ist. Aber ja, im Wesentlichen ist Sol also eine Sonnengöttin, die offensichtlich aus dieser Riesendynastie gewissermaßen stammt. Ja, genau. Das ist halt so eine Frau, die fährt mit so einem leuchtenden Streitwagen über den Himmel, ne, wie man das dann ja auch so beobachten kann, wie die Sonne dann da am Himmel lang fährt. Und es gibt in der nordischen Mythologie so eine, an manchen Stellen so eine Geschichte, dass es einen Wolf gibt, der diesen Wagen quasi hinterherhetzt und den verfolgt. Dieser Wolf heißt Skoll und der versucht eben diesen Wagen einzuholen. Und eines Tages, nämlich im Ragnarök, wird er das auch schaffen und dann geht die Sonne eben unter und nie wieder auf, weil der Wolf das auffrisst. Und dieses Element mit dem Wolf, was dann gewissermaßen das Ende herbeiführt, das hat man ja im Ragnarök an verschiedenen Stellen. Ich habe das in einer der Folgen zu den Germanen auch schon kurz angerissen mit dem Fenriswolf. Irgendwann werden wir bestimmt mal eine Folge übers Ragnarök machen, da greifen wir den Gedanken wieder auf. Ja, und Sol ist eben dieser altnordische Name und bei den Südgermanen gab es dann eben eher so Sachen, die unserem heutigen Wort Sonne schon ähnlicher sind, also Sunna oder Sunan oder so. Und da kommt unser Wort Sonne her und deswegen heißt der Dies Solis von den Römern dann eben, hieß dann bei den Germanen irgendwie sowas, dass es heute eben Sonntag heißt oder Sundag oder so ähnlich, je nach germanische Sprache, Sunday, Sonntag bei den Niederländern, ja. Gut, dann lassen wir die Sonne mal hinter uns und den Sonntag gleich mit. Und nehmen uns den zweiten Tag der Woche vor, den Montag. Der Montag ist nicht schwer zu raten, ist tatsächlich der Mondtag. Das ist der Tag des Mondes und ist diesem Planeten und damit auch der zugehörigen Gottheit geweiht. Bei den Römern hieß der Dies Lunae, also Tag des Mondes, und die Mondgöttin ist im Lateinischen eine Frau, Luna. So ist das auch in den romanischen Sprachen ebenfalls ein weibliches Wort, La Luna zum Beispiel im Spanischen. Im Griechischen ist das die Göttin Selene, die habe ich auch, glaube ich, mal kurz erwähnt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß es nicht so genau, ob ich es erwähnt habe, aber auf jeden Fall ist das eben in der griechischen Mythologie ist das eben eine Schwester von Helios, dem Sonnengott, und von Eos, der Göttin der Morgenröte. Und doch, ich glaube, ich habe es erwähnt, und zwar in der Folge mit Persephone. Da wird sie nämlich gerne mal, also die beiden vermischen sich gerne mal, diese beiden Gottheiten. Naja, also auf jeden Fall eben bei den Lateinern war dann eben der Montag der Dies Lunae, und das findet man dann eben auch in verschiedenen romanischen Sprachen, findet man so Varianten dieses Namens wieder. Also im Spanischen ist es Lunes, der Montag, im Französischen, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, also Lundi oder Lundi, ich weiß es nicht, oder im Italienischen ist es Lunedì, ja. Im Deutschen hat man dann wieder bei den Germanen damals die Übersetzungstabelle bemüht und hat den germanischen Mondgott, der wiederum ein Mann ist. Also auch hier ist das Geschlecht vertauscht, nicht nur bei der Sonne, sondern auch beim Mond ist es genau umgekehrt. Und deswegen ist auch bei uns das deutsche Wort Mond ein männliches Wort, deswegen ist das der Mond, weil die Germanen halt einen männlichen Mondgott hatten. Der heißt Mani oder Moni, je nachdem, wo man genau geguckt hat, und ist ein Bruder von der Sonnengöttin Sol oder Suna, die wir gerade hatten. Und ja, der macht das ganz ähnlich wie seine Schwester. Der hat halt auch so einen leuchtenden Wagen. Der leuchtet nicht ganz so dolle und ja, fährt halt des Nächtens, wenn seine Schwester da gerade nicht rumfährt, fährt der mit dem Wagen durch die Gegend. Und von dem ja, heißt dann quasi unser Montag Montag. Bei den Niederländern Maandag, ne, da hört man das Mani noch ein bisschen doller. Ja, und im Englischen Monday. Ich glaube, das ist auch ziemlich einleuchtend. Ja, und wie gesagt, die beiden sind eben, also Mani und Sol sind eben Kinder von so einem Riesen und sind dementsprechend also nicht den Asen zuzuordnen, meines Erachtens, sondern eben eher diesem Riesengeschlecht. Und dieser Riese, der heißt Mundilfar oder Mundilföri oder so ähnlich, das gibt es verschiedene Schreibweisen, der ist, ja, es ist nicht so ganz klar, was der für eine Rolle gespielt hat in dieser germanischen Proto-Religion gewissermaßen, aber er scheint so eine Art Nachtgottheit zu sein, also der irgendwie mit Dunkelheit zu tun hat und andererseits aber eben Sonne und Mond als seine Kinder hervorbringt. Ja, es gibt noch so eine Geschichte, dass als die Asen gewissermaßen die Riesen erobern, dass die ihm und seiner, also der ist unheimlich stolz auf seine beiden Kinder und dass die so, also er hält die für unglaublich schön und hängt sehr an denen. Und die Asen sind relativ grausam, als die dann die Riesen erobern und unterdrücken und trennen die eben voneinander und sagen dann, ja, wenn die so schön sind, dann sorgen wir doch dafür, dass man die auch, dass man auch immer einen von beiden sieht. Dann sollen die doch da immer am Himmelsgewölbe langfahren, tagsüber eben deine Tochter und nachts deinen Sohn. Und dann kann man die immer schön sehen, ist doch prima. Und haben ja Vater und seine Kinder dann aber eben getrennt. Ne? Ist ja auch logisch, die Nacht und das Licht ist ja irgendwie voneinander getrennt. Also ne, auch wenn der Mond natürlich nur in der Nacht auftritt, aber ihr kriegt diesen Gedanken, glaube ich, trotzdem nachvollzogen. Wo das Licht ist, ist nicht Dunkelheit. Ja, also wo das Mondlicht gerade hinstrahlt, da ist es nicht dunkel. Und dementsprechend sind also diese beiden Kinder, Sonne und Mond, nie am selben Ort wie ihr Vater und haben da also so eine relativ grausame Trennung vorgenommen. Ja, da gibt es in manchen Varianten, ist das so eine Art moralische Bestrafung, weil dieser Vater so eitel ist und so stolz auf seine wunderhübschen Kinder. Ich weiß nicht, ob, also das klingt für mich nach so einer nachträglichen Hinzufügung, dass da so eine moralische Lehrerkomponente reinkommt. Ich glaube, die Asen waren auch einfach so grausam genug, um sowas zu machen. Ja, soweit zum Montag, der eben von den Mondgottheiten so benannt ist. Dann nehmen wir uns den Dienstag vor. Das ist ja der Tag des Mars und dementsprechend, also der dem griechischen Ares übrigens entspricht, also dem griechischen Kriegsgott, den hatten wir ja auch schon immer wieder besprochen, vor allem in der Folge, wo es um Hephaistos ging und um diese ganze Geschichte mit diese ganze Dreierkonstellation Mars und Aphrodite und Hephaistos, also Ares, Aphrodite und Hephaistos und natürlich auch immer im Kontrast zu Athene. Diese beiden Kriegsgottheiten, die ja so ganz unterschiedlich funktionieren. Ja, also auf jeden Fall, Mars ist quasi der Namenspatron für den Dienstag, heißt auch in den romanischen Sprachen, da heißt der Dienstag dann auch gerne sowas wie Mardi oder so. Und das war bei den Römern eben Dies Martis, der Tag des Mars. Bei den Germanen haben die das mit Tyr gleichgesetzt, der ja, den haben wir bei den Germanen auch besprochen, der scheint früher mal so eine Hauptgottheit zu sein und ist dann so von, gewesen zu sein und ist dann von Odin verdrängt worden. Und Tür hat eben verschiedene Namen, die alle recht ähnlich sind zu ja, indogermanischen Wörtern, die eine Bezeichnung für die Hauptgottheit sind. Also Tür, Ziu, Zius und so, das sind die, die Namen dieser Gottheit. Und da hört man auch schon so ein bisschen den griechischen Zeus drin. Und ja, und übrigens das lateinische Wort Deus, also Gott, das kommt auch aus genau dieser Wortwurzel, also ne, in so Wörtern wie Theologie und so, da steckt im Prinzip genau dieser Wortstamm drin, der auch für den germanischen Gott Tyr herhalten musste. Und das hat so eine Bedeutung von König, Herrscher oder Gott einfach. Ja, und der ist eben dann auch der Namenspatron für den Dienstag im Deutschen. Da streiten sich die Sprachforscher so ein bisschen drüber, ob das einfach so direkt eine Verschleifung, eine nach und nach Verschleifung vom Tyrsdag ist. Also im Norwegischen gibt's das wohl auch noch und im Dänischen heißt es, glaube ich, auch Tyrsdag. Da bin ich aber überfragt. Ich kann keine der skandinavischen Sprachen. Also es ist auf jeden Fall die Frage, ob unser Dienstag quasi sich aus dem Tyrsdag irgendwie rausentwickelt hat. Es kann sein, weil der Tyr auch eben der Beschützer des Tings war, dieser Stammesversammlung. Das habe ich in der Folge zu den germanischen Göttern auch erzählt. Kann es sein, dass das quasi so eine Art Tings Dach war oder dass eben dieses Ting so ein Beinamen von Tyr war, der sich dann in unseren Dienstag irgendwie reingerettet hat. Das ist möglich. Und bei den Engländern beim Tuesday hat es wohl tatsächlich was mit dieser Namensvariante, mit diesem Ziu zu tun. Das war so eine Art Ziusdach und das ist im Altenglischen ist das dann eben so ein Tuesday und das ist halt dann nach und nach zum Tuesday geworden bei den Engländern. Ja, dann nehmen wir uns den Mittwoch vor. Der ist bei den Römern dem Merkur geweiht und das hört man auch heute in romanischen Sprachen eben noch. Im Spanischen heißt der Mittwoch Miércoles und bei den Franzosen heißt er Mercredi, also Tag des Merkur, bei den Römern war es Dies Mercurii. Merkur ist die Entsprechung zu Hermes bei den Griechen, also eben dieser freche, verschlagene, witzige Götterbote. Der war Namenspatron für diesen Tag bei den Römern. Interessanterweise ist, also man hätte jetzt ja erwarten können, naja, wer ist denn da so die am ehesten die Entsprechung bei den Germanen, da gibt es nicht so richtig einen. Also was so diese Tricksergottheit angeht, könnte man natürlich Loki ins Feld führen. Aber Loki ist ja eine ambivalente Figur in der germanischen Mythologie. Der ist ja ein Verräter und man wollte wohl keinen Tag haben, der irgendwie nach Verrätern benannt ist. Das weiß nicht, ob das irgendwie Aberglaube war, so nach dem Motto, so kann man doch keinen Tag benennen, da geht dann alles schief oder sowas. Oder es war das Bedürfnis der Germanen, irgendwo ihre Hauptgottheit auch noch unterzubringen. Auf jeden Fall ist bei den Germanen der Mittwoch dann mit Odin benannt worden. Oder eben, wie er dann bei den Südgermanen heißt, Wodan. Und da hört man im Deutschen nichts mehr von. Der Name Mittwoch hat mit Wodan und Odin tatsächlich nichts zu tun, sondern das ist eine, es gab ganz viele Versuche dann in christlicher Zeit, diese Namensgebung der Tage zu verändern. Und das hat aber tatsächlich so gut wie nie geklappt. Ja, es ist also meistens schiefgegangen. In den romanischen Sprachen hat es beim Sonntag geklappt. Da gibt es ganz häufig sowas wie im Spanischen Domingo zum Beispiel. Da heißt der Sonntag Domingo, Tag des Herrn. Da ist das, hat das hingehauen mit der Christianisierung des Wochentages. Und im Deutschen hat es beim Mittwoch ganz gut geklappt. Da ist der Wodan komplett raus verschwunden und ein Tag, der die Mitte der Woche markieren sollte. Da hat es funktioniert. Ja, aber bis diese Veränderung kam, hieß der im deutschen oder im germanischen Gebrauch dann eben Wodansdach oder Wunsdach. Und das hört man im Englischen noch, also der Wednesday, also das ist tatsächlich so eine Verschleifung von Wodanstag. Und bei den Niederländern heißt das bis heute noch Wunsdach. Also da hört man den Odin, den Wodan noch ziemlich deutlich. So, dann wenden wir uns dem Donnerstag zu. Der Donnerstag war bei den Römern dem Jupiter geweiht, also der Entsprechung des griechischen Zeus, und heißt bei denen Dies Jovis, also Tag des Jupiter, und das hört man auch noch so ein bisschen, der heißt bei den Italienern Giovedi und bei den Franzosen Jeudi und im Spanischen Jueves, da hört man den diese alternative Form des Jupiter, also Jovi, den hört man da noch ein bisschen. Auch da nochmal so ein kurzer sprachhistorischer Ausflug, dass Jehova, das man gerne als so eine Variante vom hebräischen Gott Yahweh kennt, das ist tatsächlich auch so ein Versuch, das irgendwie mit Jupiter zusammenzuschieben, beziehungsweise das bietet sich für Indogermanen sehr an, quasi dieses Wort da mit reinzunehmen. Naja, auf jeden Fall Jupiter bei den Römern eben Dies Jovis, nein, Jupiter Jovis und der Donnerstag dann eben Dies Jovis. Und den haben sie bei den Germanen dann mit Thor gleichgesetzt. Das bietet sich insofern an, also Thor ist ja nur die heimliche Hauptgottheit bei den Germanen, aber trotzdem bietet es sich an, die beiden sozusagen gleichzusetzen und sehr stark miteinander zu vergleichen, weil das ja beides so blitzschmeißende Donnergottheiten sind. Das ist ja bei Zeus durchaus, also bei Zeus und Jupiter durchaus auch vorhanden. Ja, und das ist dann eben bei den Germanen dann eben der Donnerstag geworden oder eben der Tag, der dem Thor geweiht worden ist. Und so heißt er auch also bei den Engländern hört man den Thor noch so richtig, ne? Da ist das Thursday, bei den Dänen heißt es bis heute Thorsdag, da hört man den Thor noch ganz deutlich. Und bei den Südgermanen hieß der Thor aber nicht Thor, sondern Donar und dementsprechend heißt er bei uns dann halt Donnerstag. Ne? Und so heißt er eben bis heute. Dann nehmen wir uns den Freitag vor. Der Freitag war bei den Römern der Venus geweiht und hieß dann Dies Veneris, also Tag der Venus. Die Venus ist die Aphrodite bei den Griechen, also die Liebesgöttin. Und ja, heißt heute dann auch noch bei den Franzosen Vendredi und bei den Spaniern Viernes und so, da hört man die alte Venus noch ziemlich dolle. Und die bei den Germanen, da ist es so ein bisschen strittig, mit wem die gleichgesetzt haben. Es würde sich eigentlich anbieten, die Freya zu nehmen, weil die ja auch so eine, wie soll ich sagen, so eine erotische Liebesgöttin ist, die Vanin gewissermaßen. Aber es scheint wohl zu sein, dass es doch eher Frigg ist, also die Gemahlin von Odin, also sozusagen die Hauptgöttin bei den Germanen. Ja, also nach wem der Freitag benannt ist, also ob das eben Freijahrstag oder Friggstag ist, das ist ja umstritten. Es sieht eher nach Friggstag als Freijahrstag aus. Aber wenn ihr in die Folge, die wir zu den germanischen Göttern gemacht haben, nochmal reinhört, da besprechen wir das so ein bisschen, dass das auch gar nicht so einfach ist, diese beiden Gottheiten auseinanderzuhalten, dass die ganz viele Attribute teilen und ihr auch aus zwei verschiedenen Sagentraditionen stammen. Ne? Frigg ist eine Asin und Freya eine Vanin, die da irgendwie mit in den Asenhimmel hinein integriert worden ist. Da reden wir in der Folge relativ viel drüber. Hört da im Zweifelsfall nochmal rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Also dementsprechend, ja, okay, ne, es scheint also jetzt sprachwissenschaftlich wohl relativ, scheinen sie sich einigermaßen einig zu sein inzwischen, dass es eher Frickstag ist. Aber ob das dann unterm Strich so viel Unterschied macht, ist die nächste Frage, weil sich diese beiden Göttinnen einfach sehr ähnlich sind und zwar durchaus zu zwei verschiedenen Figuren ausdifferenziert haben, aber ja irgendwie doch in vielen Bereichen zusammenfallen. So, dann haben wir den Freitag auch erledigt. Und dann bleibt uns noch der letzte Tag der Woche übrig, der bei den Römern dem Saturn geweiht ist. Saturn ist bei den Griechen Kronos, der dann von Zeus gestürzt wird. Ihr erinnert euch, ansonsten hört ihr nochmal in die Folge zum griechischen Götterhimmel rein. Da berichte ich das ziemlich deutlich. Das ist in dem Schöpfungsmythos schon mit drin und ist natürlich auch eine ganz wesentliche Situation bei Zeus, dass der quasi von diesem doppelten Vatermord da an die Macht gekommen ist, indem erst Uranos als der Urkönig und Urobergott von seinem Sohn niedergestürzt wird, der dann wiederum von seinem Sohn da niedergeworfen wird. Naja, so, da gibt es jetzt verschiedenste Namen in den europäischen Sprachen. Im Lateinischen ist das Dies Saturni, also einfach der Tag des Saturn. Und da haben sich tatsächlich in den romanischen Sprachen eher Bezeichnungen durchgesetzt, die auf den jüdischen Sabbat zurückgehen. Also im Spanischen heißt der Samstag zum Beispiel Sabado. Da ist der Saturn komplett verschwunden. Bei den Italienern heißt er auch irgendwas mit Sabbat, das habe ich aber vergessen. Bei den Engländern, da hört man den Saturn noch, ne? Saturday, und auch bei den Niederländern hört man es noch, da heißt es Saterdag, da ist Saturn noch ziemlich deutlich zu hören. Und beim Samstag hört man es nicht mehr, und wo das Sams genau herkommt, das hat also eben nichts mit der Bilderbuchfigur zu tun, das ist irgendwie auch unklar, da gibt es verschiedene Versionen von wo der Samstag wohl herkommen könnte. Aber es ist, ja, es ist relativ unklar. Es gibt so ein althochdeutsches Wort Sambatstag, aber wo das wiederum genau herkommt, ist auch nicht klar. Eine der gängigsten Theorien ist, dass das Sambatstag auch von irgendwie so nach und nach vom Sabbat hergeleitet ist, also dass das eben auch auf den hebräischen Begriff des Sabbats zurückgeht. Das ist aber nicht wirklich klar. Damit ist ja die Frage, wie die Germanen diesen Tag wohl genannt haben, der ist damit ja noch nicht beantwortet, weil irgendwie im Englischen und im Niederländischen hat sich quasi die lateinische Fassung erhalten. Im Deutschen haben wir einen Samstag, wo irgendwie nicht so ganz klar ist, wo das herkommt. Das heißt, wenn man irgendwie noch Theorien aufstellen wollen würde, wie die Germanen wohl zu diesem Tag gesagt haben, ob die einfach sich gesagt haben, für euren komischen Uranus-Saturn, da haben wir gar keine Entsprechung in unserem Götterhimmel, dann nehmen wir einfach euren. Das kann natürlich sein. Wenn man so ein bisschen in den skandinavischen Sprachen rumguckt, findet man ein spannendes Wort im Schwedischen. Da heißt er nämlich Lördag. Und was das wiederum bedeutet, ist auch nicht klar. Aber es ist auf jeden Fall erstmal einer, der sich von den Sabbat-Varianten und von den Saturn-Varianten abhebt. Da gibt es verschiedene Theorien dazu, was das bedeuten kann. Eine, die halte ich für ziemlich an den Haaren herbeigezogen, ist, dass das ein Bezug auf Loki ist, also dass die dann eben doch einen Tag nach diesem verräterischen Tricksergott benannt haben und das also aus irgendeiner Variante von Lokis Dark irgendwie dieser Lördag geworden ist. Aber also das klingt für mich, als hätte man sich's im Nachhinein irgendwie so hingebogen, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, das muss ja alles ins Muster passen und irgendeinen germanischen Gott muss man ja finden, der irgendwie dahin passt. Die finde ich, plausiblere Erklärung für dieses schwedische Wort Lördach ist, es gibt wohl so ein altschwedisches Wort, ich kann es nicht aussprechen, aber das scheint dieselbe indogermanische Sprachwurzel zu sein wie das lateinische lavare auch. Wäre so ein, ich weiß nicht, gibt es da irgendwas im Deutschen, was da herkommt? Mir fällt gerade nur so eine Waschmaschinenmodellbezeichnung Lavamat ein. Und naja, und im Spanischen heißt das Klo Lavabos, also der Waschraum. Also lavare heißt waschen. Und da gibt es quasi so eine Sprachwurzel, die sich da auch im Schwedischen irgendwie nieder oder bei den Germanen irgendwie hätte niederschlagen können. Und es kann also sein, dass der Lördach gewissermaßen der Waschtag war. Also dass die Germanen dann einfach kurzerhand, weil sie keine Entsprechung für den Saturn hatten, sich gesagt haben, naja, dann nennen wir den jetzt einfach Waschtag, weil da waschen wir eh immer am Samstag. Das könnte also sein, dass das irgendwie so eine Variante ist, dass die also nur 6 Tage die Woche nach Göttern benannt haben und dann eben den letzten Tag einfach kurz und pragmatisch Waschtag genannt haben. Ob die da jetzt alle ihre Kleider gewaschen haben oder sich selbst, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, wie die Badegewohnheiten der Germanen waren, aber ja. Auf jeden Fall ist der Samstag tatsächlich, finde ich, einer der interessantesten Tage, weil da so viel unklar ist. Ne? Also so entweder hat man da den Sabbat im Spiel oder man hat da eben diese Loki- und Waschgeschichten im Spiel und beim Samstag weiß man auch nicht so richtig, wo der auf einmal herkommt. Die Franzosen haben das Sam übrigens auch mit drin, bei denen heißt der Samdi. Ja, ist also eine spannende Frage, was es mit dem Samstag auf sich hat. So, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, man kann das einigermaßen ertragen, wenn ich hier so im Monolog hier sowas runter erzähle. In der nächsten Folge habe ich Daniel dann auch wieder mit dabei und dann geht es auch wieder eher um eine Geschichte und um unsere wilden Spekulationen am Ende. Ich hoffe trotzdem, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat und ja, und vielleicht war auch die ein oder andere neue Information für euch dabei und jetzt haben wir mal die Wochentage besprochen. Gut, ich danke euch fürs Zuhören und fürs Runterladen und Klicken und so weiter und Streamen und was man alles so tun kann und auch weiterhin vielen, vielen Dank fürs Flattern und für die Rückmeldung, die ich von euch bekomme. Das ist weiterhin begeisternd und die Podcasterei macht so doch sehr viel Spaß. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und ich verabschiede mich. Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2013.